danke an Astrid und Daniel. Vielen Dank so für diese Lobpreiszeit der anderen Art. Auch etwas, was wir, denke ich, entwickeln, lernen sollten, wirklich auch in dieser Zeit und diesem Rahmen in Lobpreis zu kommen. Ja, der zweite Advent. Der zweite Advent. Advent, eine Zeit des Wartens, Wartens auf den Rettern. Wir erinnern uns, Mensch, Jesus, Gott ist Mensch geworden, Gott drückt aus, ich will mit euch Menschen dabei sein. Er sendet diesen Retter, um dich und mich mit ihm zu verbinden und neues Leben zu geben. Das ist deswegen nötig, weil es Verlorenheit gibt, dass es eben nicht verbunden ist. Und das Thema Verlorenheit ist ein ganz wichtiges Motiv der Bibel. Und da ist etwas weg, etwas fehlt. Ich finde das so auch interessant, dass es auch schon jetzt innerhalb des Gottesdienstes dieser Aspekt des Fehlens auch schon manchmal vorgekommen ist. Und ich habe euch heute mal die Geschichte aus Lukas 15 vom verlorenen Schaf mitgebracht und möchte da mal mit euch reinschauen in diese Geschichte. Ich lese sie mal vor aus Lukas 15, die Verse 1 bis 7. Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis, Jesus, und sagte, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schulter. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Tja, ich will mal so ein bisschen reingucken in den Text und den so ein bisschen durchgehen. Und ich glaube, er ist mega aktuell. Er ist mega aktuell und hat ein ganz wichtiges Wort, gerade in diesem Moment, in diesem Kairos, wo wir gerade sind. Ich gehe mal einfach durch den Text und möchte so ein paar Beobachtungen machen. Es geht es los, es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und da kann man stolpern über dieses Wort alle. Alle Zöllner und Sünder wollten ihn hören. Es scheint Jesus eine besondere Anziehungskraft gerade auf die gehabt zu haben, wo die Zöllner sind, das sind also wirklich verworfene Leute, weil die haben damals mit den Römern, den Besatzern kooperiert. Das hat ihnen einfach diesen mega schlechten Ruf eingebracht, dass sie mit den Besatzern, die das heilige Land, das Land Gottes, die Besatzer beherrschen das und dann mit denen zusammenzuarbeiten, welch ein Unrecht und dann in der Regel auch noch mehr Zoll zu nehmen. Das waren wirklich verhasste Leute. Und natürlich die Sünder, da darf man sich alles so vorstellen, was es dann so gibt. Irgendwelche verrufenen Leute, vielleicht auch Prostituierte oder auch Raufbolde und Raufboldinnen und Taugenixe und Taugenixinnen. Also all solche Menschen, mit denen nicht viel los ist und gerade die werden von Jesus angezogen. Und dann kommt die religiöse Elite, dann kommen die Guten, die wissen, wie es geht, die sich ordentlich verhalten, die gut sind, die Vorbildlichen, so haben sich die Pharisäer und Schriftgelehrten viel gesehen und die murren. Die freuen sich also nicht, dass die Sünder, die Verrufenen zu Jesus kommen und vielleicht mal das eine oder andere Gute aufnehmen, sondern sie murren, es stört sie. Hätten sie auch danken können, ja, wir haben ja so das Gesindel, ja, aber Mensch, da können sie doch von diesem Rabbi, so wurde Jesus von vielen gesehen, doch mal was Gutes mitnehmen. In meiner Kindheit war das so. Da gab es einen Freund, der hat gedacht, Mensch, komm doch mal da zur Kinderarbeit von der evangelischen Landeskirche, kommst du mal mit. Und meine Eltern waren jetzt nicht so christlich drauf in dem Sinne und haben mal gedacht, ach, kann nicht schaden. Geht der Junge mal hin, kann nicht schaden. Und das ist auch so passiert, es hat mir nicht geschadet. Nein, großen Segen hat der Herr damals in meine Kindheit dadurch gegeben. Aber so sind diese Pharisäer und Schriftgelehrten nicht drauf, sondern sie stören sich daran und sie haben damit so Murren. Während die einen wirklich kommen, zuzuhören, heißt es, die hören wirklich zu, haben sie nichts anderes als Murren. Und machen sogar noch den Vorwurf, Jesus den Vorwurf, Mensch, der nimmt die an und isst mit denen auch noch, hat mit denen Gemeinschaft. Womit Jesus zeigt, ich gebe euch nicht einfach nur eine Botschaft, benehmt euch mal ordentlich, sondern ich habe Zeit für euch, ich sehe euch, ihr seid mir wichtig, interessiere mich für euch. Und nun könnte er den Pharisäern, Schriftgelehrten ja einen direkten Tadel geben. Mensch, Leute, nehmt euch mal zu Herzen, seid doch mal barmherzig und so. Das macht Jesus aber nicht, sondern er wählt ein Gleichnis. Und die Gleichnisse haben einen didaktischen Zug, so etwas geschickt, etwas zu sagen, denn sie haben die Chance, dass derjenige erstmal nicht gleich total betroffen ist, sondern eine gewisse Distanz kommt mit dem Gleichnis, sich in die Sache zu versetzen, was ist denn hier richtig? Ich sage mal ein Beispiel aus dem Alten Testament, geht es auch um Schafe, da hat der König David mit der Bathseba Ehebruch betrieben und in einer besonders schlimmen Weise, weil es eben nicht nur eine verbotene Intimität gab, sondern David dummerweise die Ehe so weit gebrochen, zerstört hat von den anderen, dass er eben schaute, dass der Ehemann zu Tode kam. Deswegen war das eine besonders schwerwiegende Form des Ehebruchs. Und dann sendet Gott den Propheten Nathan, der dann zu David kommt und sagt, David, ich möchte dir eine Frage stellen, eine Geschichte erzählen, sag du, was richtig ist. David weiß in dem Moment noch gar nicht, dass es um ihn geht. Dann sagt er, pass auf, ein Mann hatte viele, viele Schafe und war sehr reich. Und neben ihm gab es einen armen Mann. Und der reiche Mann bekommt Besuch und dann bringt es nicht übers Herz, eins von seinen eigenen Schafen zu nehmen, sondern nimmt von dem armen Mann das eine Schaf, das dieser liebt und gehegt und gepflegt hat und lässt es zurichten für seinen Gast. Und David ist außer sich, das kann doch nicht sein. Dieser Mann, dieser reiche Mann, der das gemacht hat, der ist des Todes. Tja, und dann kommt das dicke Ende für David, dass Nathan ihm sagt, du bist dieser Mann. Du bist dieser reiche Mann, der dem Armen sein Schaf genommen hat. Und das Gute ist, David antwortet weder mit Angriff, Zorn, Verleugnung, Minderwertigkeit, er antwortet mit Buße, Bums, denn darum geht's. Buße. Gott will, dass Menschen umkehren. Gott will nicht richten, so wie wir es auch vorhin kurz in der Lesung gehört haben. Jesus ist nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Und das passiert durch diese Nathans Worte gegenüber David und soll jetzt auch mit diesem Gleichnis passieren, was Jesus diesen Pharisäern und Schriftgelehrten sagt. Und was erzählt er da? Erzählt er dieses bekannte Gleichnis vom verlorenen Schaf. So, da geht also ein Schaf verloren und dass das ein Bild für einen Menschen ist, ist, denke ich, klar. Also da geht ein Schaf verloren und dann sagt Jesus diese Worte, welcher Mensch unter euch hat 100 Schafe und würde nicht dem einen Verlorenen nachgehen? Das Wort verloren, ganz wichtig. Verloren heißt, es war schon mal da. Das ist also nicht die Geschichte vom gefundenen Schaf, also ein Hirte, der durch die Gegend marschiert und oh, da ist ja noch ein Schaf, jetzt habe ich eins mehr. Es ist verloren, es ist weg und es wird vermisst. Und er geht hinterher. Und geht hinterher, bis er es findet. Der Hirte kämpft um das Schaf, dass er es hat. Und wenn er es findet, dann bricht er nicht in Zorn aus und prügelt das Schaf, sondern er legt es mit Freuden auf die Schulter. Ich habe mein Schaf wiedergefunden, mein geliebtes Schaf. Wie viel wiegt eigentlich so ein Schaf? Hab das mal so ein Landwirt gefragt. So ein Schaf wiegt schon seine 40 Kilo. Es gibt natürlich die moppeligeren Schafe und die kleineren Schafe, ja. Aber da steht jetzt auch nicht Lämmchen, da steht Schaf. So, wie geht's dir, wenn du dir 40 Kilo auf die Schultern legst? Und nicht nur mal kurz hochheben, sondern damit laufen. Der Hirte läuft mit dem Schaf zurück. Also ob ich mich da so gefreut hätte, ich weiß nicht. Dieser Hirte freut sich. Und dieser Hirte ist noch extremer drauf. Der kommt nach Hause und sagt zu seinen Freunden, hey, freut euch mit mir. Also nehmen wir mal an, 1 Kilometer, so ein Schaf 1 oder 2 Kilometer getragen. Ich wäre ja sowas von K.O. Ich meine, ich bin halbwegs kräftig, ja, aber ich wäre echt K.O. Also ob ich da noch einen Bock hätte, zu sagen, ey, lass mich freuen, ich werde mal dich hinsetzen. Mensch, Schaf, ey, wenn du noch einmal wegläufst. So, das wäre, glaube ich, eher so die Linie, muss ich ganz demütig sagen. Aber nein, dieser Hirte sagt doch, freut euch mit euch. Ja, und schließlich schließt in Vers 7 Jesus, und so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Jesus versucht mit diesem Gleichnis, seine Zuhörer in diese Realität, in diese Größe des Herzens Gottes reinzunehmen. Wie ist denn Gottes Herz? So, und nun frage ich auch mal dich, Hand aufs Herz. 100 Schafe, eins läuft weg und in der Wüste, also jetzt nicht so ein wirtliches, so ein gutes Umfeld, in der Wüste, da muss man auf Schafe extra aufpassen. In der Wüste gibt's Abhänge, gibt es Schluchten, gibt es Steinschlag. In der Wüste gibt es auch wilde Tiere. Ja, in der Wüste gibt es zum Teil krasses Wetter. Also die Wüste ist nicht der beste Platz, um so ein paar Schafe, um 99 Schafe allein zu lassen. Ich weiß nicht, ob ich gegangen wäre. Lass die Frage mal auf dich wirken, ob das nicht eigentlich die Pointe dieses Gleichnisses ist, wo Jesus sagt, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hätte und eins ginge verloren und so weiter? Ich glaube, die Antwort ist, kein Mensch hätte das gemacht. Und freut sich dann, dass er das 40-Kilo-Schaf nach Hause trägt. Und freut sich dann, dass er da noch mit seinen Freunden feiert. Eigentlich ist die Antwort, Jesus, so sind wir gar nicht. Und das ist nämlich auch genau seine Zuhörerschaft. Die haben nämlich keine Liebe. Ein Hirte, der so etwas tut, der muss echt verliebt sein in sein Schaf. Da muss fast etwas sein, den Verstand beiseite zu schieben und zu sagen, ich will dieses Schaf wieder haben. Wie einer, der gar nicht groß nachgedacht hat. Und es entwickelt ein Bild auf diese Liebe Gottes, die voller Eifer ist, voller Feuer ist. Und dieses Schaf kann durchaus selbst schuld gewesen sein, dass es weg ist. Wenn ich mal an uns Menschen denke, wenn wir verirrt sind und so, sind wir da auf die falschen Wege gekommen. In der Regel haben wir ziemlich viel eigene Aktien daran, dass wir auf falsche Wege gehen. Und wenn wir selber das miteinander haben, dass zwischen uns Dinge schieflaufen, man muss jemandem nachgehen, der verirrt ist, oh, da gibt es auch manchmal, Mensch, warum musst du das machen? Und Ärger, da ist diese Freude. Es ist die Beschreibung eines anderen Herzens, als wir sind. Ein Herz, das Verlorene wirklich sucht, trotz eigenem Opfer. Nachzulaufen, die Gefahr einzugehen, die anderen einzulassen, zu tragen, Anstrengendes zu tun, nur damit dieses Schaf wieder nach Hause kommt. Kennen wir diese Liebe? Müssen wir diese Liebe vielleicht auch bei uns neu suchen oder neu finden in uns? Uns vielleicht neu dazu entscheiden. Ja, um das Verlorene zu suchen, darf es auch anstrengend sein. Darf Nachfolge, darf dem Herrn zu dienen anstrengend sein? Ich glaube ja. Gott nimmt so viel Lasten auf sich und auch am Kreuz, nicht zu sprechen vom Kreuz. Gott nimmt diese Lasten auf sich, um dich und mich zu retten oder auch dir und mir heute und morgen zu helfen. Und ich glaube, dass dieses Herz, was Jesus hier beschreibt, dieses Herz Gottes, dass wir da ganz neu drauf gucken müssen, gerade in diesen Tagen. Was fliegen nicht an Szenarien um uns herum und an Ärgernissen und irgendwelches über geimpft, nicht geimpft und was nicht was und Zorn und Ärger, Angst bestimmt so viele Herzen. Und zu sagen, heute, ich schaue auf das Herz Gottes. Und dieses Herz Gottes, so steht es zu mir. Denn diese Liebe, die ich hier beschreibe, die gilt dir, die gilt mir. Aber Herr, Gott möchte, dass diese Liebe uns auch ergreift und dass wir sie auch zu anderen haben. Gerade jetzt, gerade jetzt. Sollen wir uns an diesen Hirten erinnern und vielleicht nicht denken, boah, wie kann denn dieser in diesen Tagen so und so denken bei den populären Themen, die durch die Medien geistern. Und neu zurückzudenken, ey, ich schaue den Menschen an, wie bei diesem Lied. Ich fand das sehr passend, dieses Du bist der Clou, vergiss es nie, dass du lebst war nicht deine eigene Idee und so weiter. Hey, so ein wichtiger Gedanke. Neu auf den Menschen eigentlich zu schauen und nicht, wie verhält der sich jetzt in dieser Corona-Situation hier rechts rum, links rum, sondern ich lasse mich neu biblisch gründen. Der Mensch ist wertvoll. Er ist Objekt, er ist gegenüber von Gottes Liebe. Und ich nehme mir das neu zu Herzen. Und das brauchen wir auch, dass wir jetzt neu bei diesem Retterherz Gottes andocken. Das brauchen wir als einen Pfeiler. Ich rede hier nicht über ein romantisches Gefühl, über irgendwie ein bisschen nett sein. Ich rede über einen Eckpfeiler dessen, was Christsein ist. Und dieser Eckpfeiler heißt barmherzige Liebe gegenüber dem, der es nicht verdient hat. Barmherzige Liebe gegenüber dem, der es nicht verdient hat. Das ist dein und mein Heil. Und das gilt aber für alle anderen Menschen auch, weil Jesus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben. Und lasst uns das wirklich neu aufnehmen. Diese Liebe braucht diese Welt immer und gerade umso mehr noch. Lasst uns diesen Pfeiler neu setzen, uns in seiner Gerechtigkeit verankern. Denn ich finde es schrecklich, wie ich es zum Teil manchmal auch gerade erlebe, und ich muss natürlich auch um mein eigenes Herz kämpfen, dass die Themen, die uns momentan beschäftigen und die Corona-Krise, zum Teil die Herzen so besetzen, dass Christen als Christen kaum zu erkennen sind. Da geht es um richtig und falsch, um Ärger, um Zorn. Sag ich so, nein, das darf uns nicht bestimmen. Ja, und da kann dieses Lied vielleicht, vergiss es nie, vielleicht wie ein prophetisches Lied für dich sein. hey, da sollte ich mehr gucken. Es ist ein Kinderlied. Ich habe das schon in Kindertagen gesungen. Ich erinnere mich vor 3000 Jahren, als ich jung war, nein, so alt ist nicht, aber doch so vor 35 Jahren, was ich weiß, ich habe das als Kind gesungen. Das ist ein weises Lied, weil es besingt, was der Mensch ist, woher er kommt und wie er eigentlich zu sehen ist. Das ist ein kluges Lied. Lasst uns neu unser Herz darin festmachen. Gibt es eigentlich Verlorene heute auch noch? Eigentlich eine, könnte man sagen, was für eine dumme Frage. Natürlich gibt es Verlorene heute auch noch, aber wie präsent ist uns das? Wir haben so eine unruhige Zeit, so eine umstürmte Zeit, dass man es wie vergessen könnte. Aber es ist vollkommen wichtig, vollkommen aktuell. Es gibt Verlorene. Und was bedeutet es heute für dich und mich, dass es verlorene Menschen gibt? Und die vielleicht auch gerade jetzt in dieser Zeit nochmal extra in Isolation kommen, extra auf Abstand kommen und gerade jetzt umso mehr diese Hoffnung, dieses Licht bräuchten. Ich merke das so oft, wie gesegnet ich bin, dass ich diese Hoffnung haben darf, in der Ewigkeit mit Jesus zu leben, dass ich diesen Rückhalt haben darf, ich habe einen Stärkeren, der mich hält, dass ich diesen Frieden haben kann. Auch wenn ich irgendwo Fehler mache, habe ich diesen Vater, der mich doch wieder rausholen wird. Was ist das für ein Reichtum? Vielleicht auch ein Gedanke, dir das neu bewusst zu machen, weil manchmal vergessen wir so viele kostbare Dinge und denken dann, oh, ich armer Tropf, oh, wie geht's mir schlecht und ich habe da schon wieder eine Einschränkung und darf das und jenes nicht tun zurzeit. Und einfach so, hey, was haben wir für ein Reichtum, wenn wir Jesus Christus unseren Herrn nennen dürfen, was gehört alles dazu? Aber wie viele haben das nicht? Und dass wir aber trotzdem auch in diesen Zeiten gerufen sind, diese Boten dessen zu sein. Wir sind diesen Schritt gegangen, jetzt vom Gottesdienst in dieses Online-Format zu gehen. Weil einfach der Gedanke auch von uns als Leitung war, auch über die Wochen haben wir das immer wieder bewegt, 70 bis 100 Leute am Sonntag hier zusammenkommen zu lassen, ist mit dem, was im Gesundheitssystem passiert und so, das Infektionsgeschehen, das ist zu viel. Das soll aber nicht heißen, dass jeder Kontakt ein Kontakt zu viel ist. Weil es geht nicht nur Gesundheit jedenfalls verloren und Leben, es gehen auch Seelen verloren. Das ist auch wichtig. Es gehen auch Seelen verloren. Deswegen lasst uns in dieser Zeit nicht aufzupassen, dass wir nicht in Isolation gehen, ist auch eine Falle dieser Zeit, sondern es gibt Begegnungen, die wichtig sind. Natürlich in Vernunft, Hygiene und so weiter und wie man das auch machen sollte und gucken. Aber Menschen brauchen Menschen, und wir sind trotzdem weiter gesandt, Licht zu sein. Wo gibt es jemanden vielleicht in deinem Umfeld, der Jesus noch nicht kennt? Und dem es so gut tun würde, vielleicht mit dir mal spazieren zu gehen, vielleicht mit dir auch zusammen mal Mittag zu essen. Dass du ihm vielleicht erzählst, warum hast du Mut, warum hast du Hoffnung in dieser Zeit? Warum ist für dich der Mensch mehr als die Frage, bist du geimpft, bist du nicht geimpft? Warum hast du eine andere Würde, dass dieser Mensch genau das hören muss? Ich könnte mir gut vorstellen, dass viele Menschen dieser Zeit besonders offen sind, auch eine Botschaft der Hoffnung zu hören. Weil es doch eine tendenziell hoffnungslose Zeit ist gerade, in der wir leben, in der man sich auch nicht so viel ablenken kann. Aber das kann auch eine Chance sein, gerade für das Evangelium offen zu sein. Vielleicht bist du jemand, der sagt, Mensch, Mike, da hast du eigentlich recht, aber irgendwie finde ich die Worte nicht, wenn ich da mit jemandem rede. Und ich möchte dir Mut machen zu etwas ganz Einfachem, was ich immer wieder erlebe, weil ich finde in solchen, ich sag mal, wo es darum geht, so Evangelistisches, finde ich auch oft nicht die richtigen Worte. Du magst das vielleicht nicht ganz glauben, aber es ist wirklich die Wahrheit. Es gibt andere, wie zum Beispiel meine Frau, da ist das ganz anders. Ich kann zwar so eine Predigt halten, aber an anderen Stellen fehlt es mir manchmal mit den Worten trotzdem. Aber manchmal kann ein einfaches Gebet die beste Predigt für jemanden sein, zu hören, du bist Gott wichtig. Dein Leben ist wertvoll. Du bist lebenswürdig. Ein Gebet, was man für jemanden spricht, kann zum Teil die stärkste, die beste Botschaft für solch einen Menschen sein. Das erlebe ich immer wieder. Ich erinnere mich vor einiger Zeit, das habe ich glaube ich so auch schon mal hier im Gottesdienst erzählt, aber ich denke es ist trotzdem sehr gut, Da war ich in Sonthofen, das war schon abends und da kam ich, es war schon dunkel und ich wollte eigentlich meine Ruhe haben, hatte auch noch so einen Spaziergang abends machen und dann saß ich da irgendwo und plötzlich setzte sich so ein wildfremder Typ neben mich. Ja? Also wirklich total überrascht und dann kamen wir auch ins Gespräch, weil ich dachte, okay Herr, wenn du mir den jetzt hier hin sendest, ich bin zwar total K.O., aber dann will ich da sein. Ja, Mitarbeit, Nachfolge darf auch mal anstrengend sein. Und dann erzählte er mir irgendwelche wilden, esoterischen Geschichten und sonst was. Und von der Mutter Gaia, die uns versorgt, womit er die Erde meinte. Und oh, das hat mich schon echt genervt. Musste auch gucken, dass ich da mich dran im Gedächtnis behalte, warum ich eigentlich mit ihm rede. Und dann meinte ich irgendwann, du, ich muss jetzt langsam los, aber ich hätte ein Angebot. Ich könnte noch ein Gebet für dich sprechen. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, das erlebe ich in der Regel auch, dass die Leute denken, ach, ein Gebet kann nicht schaden, mach mal. Ne? So. Dann habe ich für ihn gebetet. Und das, was ich in einer halben Stunde Gespräch vorher versucht hatte, dass in seinem Herzen was ankommt und dass in seinem Geist was ankommt, war dann passiert. Der stellte sich hin, strahlte irgendwie, sagte, danke, so als wenn ich ihm gerade 500 Euro geschenkt hätte. Ne? Das war so die Ausstrahlung, die kam, weil in seinem Herzen was angekommen ist. Ich habe das echt, hat gespürt, das ist ein ernsthaftes Gebet, ein Gebet von Herzen und dass er wertvoll ist. Wow, cool. Und dafür möchte ich dir auch Mut machen, dass wenn du sagst, Mensch, es fällt mir oft schwer, die Worte zu finden, schau, ob du ein Gebet sprechen kannst, was im Herzen ernst gemeint ist. Es müssen gar nicht die größten Worte sein, aber was im Herzen ernst gemeint ist. Kann es vielleicht auch sein, ich habe bei einigen schon mal so die Idee fallen gelassen in unserer Gemeinde, dass wir so Sonntagsgruppen bilden. Ja? Jetzt kann es so sein, dass du an diesem Sonntag alleine deinem Smartphone im Gottesdienst hörst, vielleicht ist auch noch ein Freund oder ein Ehepartner, was ich will, dabei. Aber macht es Sinn, sich vielleicht so zu zwei Ehepaaren oder mit zwei Freunden oder sonst irgendwas, je nachdem, was die Kontaktbeschränkungen zulassen, aber einiges geht ja durchaus, sagen, hey, wir hören oder mit Gottes Hilfe sehen zusammen am Sonntag den Gottesdienst. Ist eine andere Chance. Und da vielleicht jemanden einzuladen, der Jesus noch gar nicht bekennen kann. Vielleicht gibt es da einen Freund, einen Nachbarn, der so vielleicht ein bisschen offen ist oder so, sagt, ey, komm, in meinem Wohnzimmer ist am Sonntag Gottesdienst. Dann sagt er erstmal, wie in deinem Wohnzimmer ist Gottesdienst am Sonntag? Hey, ja, wir schauen, wir haben jetzt einen Videostream und wir können dann schauen, ey, und das ist unsere Gemeinde und so nehmen wir Anteil. Und dann seid ihr vielleicht mit 3, 4, 5, 6 Leuten zusammen und erlebt den Gottesdienst. Es ist nochmal eine andere Chance, auch diese Präsenz zu erleben. Weil ich glaube, es hilft uns, wenn andere mit uns zusammen Gottesdienst feiern. Auch bis hin, dass man natürlich auch miteinander beten kann, wenn man so Gottesdienst feiert oder vielleicht auch nochmal füreinander betet, wenn der Gottesdienst vorbei ist oder auch im Gottesdienst, je nachdem. Aber dass es eine Chance hat, sage ich mal, auch zur Inspiration, wirklich Gottesdienst am Sonntag zusammen zu erleben. In einer kleineren Gruppe, vielleicht dann eher mehr so hausgemeindemäßig, sowas Kleines, aber Feines, wenn es gut geht. Ne? Und da vielleicht jemanden einzuladen, der sich total schwer tun würde, in so ein Gemeindehaus wie hier am Sonntag zu kommen. Aber der sagt hier, bei meinem Nachbarn, bei meinem Freund, bei meinem Bekannten, Arbeitskollegen, sonst wie, je nachdem, wie eure Beziehung ist, das kann ich mir vorstellen, mich da am Sonntag mal ins Wohnzimmer zu setzen und vielleicht das erste Mal einen Gottesdienst zu erleben. Und so glaube ich, dass auch in diesen Tagen das möglich ist, dass wir das Thema Evangelisation nicht vergessen, dass es Verlorenheit um uns herum ist. Und wer weiß, ich würde es so toll finden, wenn wir hier im Frühling, im Sommer stehen in der Gemeinde und dann vielleicht einzelne Menschen unter uns sind, die sogar genau in dieser krassen Zeit zu uns, vor allen Dingen zum Herrn gefunden haben. Wäre das nicht toll? Ich habe dafür Glauben, dass es in meinem und deinem Umfeld Menschen gibt, die nur darauf warten, dass sie so eine Einladung bekommen. Und wie gesagt, das kann mit einem Spaziergang mit dem Hund oder ganz klein anfangen, und vielleicht dann mit einer Einladung in dein Wohnzimmer weitergehen. Gott sucht das Verlorene. Lasst uns das neu checken. Was kann ich dankbar sein, wenn du jemand bist, der Jesus Christus seinen Herrn und Erlöser nennen kann? Was können wir dafür dankbar sein, wenn das so ist? Die Gefahr, dass man sich so ein bisschen dran gewöhnt, aber es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Was können wir dafür dankbar sein, dass wir uns an dieses gnädige Herz Gottes wirklich erinnern, an diese Liebe, die auch nicht aufgehört hat. Und dass wir sagen, ja, mit der Liebe mache ich weiter. Und nicht dieser Medienbericht oder das in den Medien, oder ist das denn die Wahrheit, bla bla bla, das bestimmt mich sein. Ich mache mich in der Bibel fest. Bei Jesus Christus mache ich mich fest. Bei dieser Liebe mache ich fest. So sehe ich den anderen Menschen. So sehe ich den anderen Menschen. So will ich unterwegs sein, denn das ist Christsein. Christsein ist nicht dieses und jenes Wissen und sich halbwegs gut benehmen, sondern Christsein ist vor allen Dingen barmherzige Liebe für jemanden, der es nicht verdient hat. Aber genau im Hinschauen sind wir immer die Ersten, die es nicht verdient hatten. Aber lasst uns bei dem Herrn andocken. Dafür möchte Jesus mit diesem Gleichnis seine Hörer gewinnen. Hey, lieb barmherzig. Das brauchst du, das brauche ich, das braucht diese Welt, gerade jetzt in dieser Zeit. Schau, was das für dich jetzt bedeutet. Amen. Wir wollen eine kleine Zeit der Besinnung haben. Vielleicht haben wir ein bisschen Musik, was uns die Tina einspielt. Vielen Dank auch an euch, an der Technik, für euren Dienst. Lasst uns das ein bisschen sacken lassen und vielleicht machst du irgendwas fest. Ja, ich bin immer noch gesandt, ein Zeichen, ein Licht für Barmherzigkeit Gottes zu sein.